Leute, 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 Bitcoin macht ein Allzeithoch, während wir auf Madeira rumhängen. YouTube brennt, ein Podcast nach dem anderen. Die Mainstream-Medien verstehen die Welt nicht mehr. Und heute habe ich eine richtig starke Folge für euch. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, meinem bevorzugten Bitcoin-Broker. Mit dem Code WasBitcoinBringt holt ihr euch minus 21% für 6 Monate. Kauf, Verkauf, Sparplan, alles da. Ich rede heute mit Florian Bruce. Einige werden ihn von Twitter kennen. Er hat auch auf seinem eigenen Podcast mehrere Folgen zu Bitcoin gebracht. Und wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt mal richtig in die Vollen und stellen uns mal die Frage, warum Bitcoin eigentlich so geil ist. Was Bitcoin neu macht, was Bitcoin so speziell macht. Wie ist das mit den ETFs, wie ist das mit der Wall Street, wie ist das mit den Reichen? Wann kommen die Nationalstaaten, welche Nationalstaaten werden es sein? Was machen die Notenbanken? Braucht irgendjemand den digitalen Euro? Florian ist Unternehmer, Podcaster, habe ich schon erwähnt. Er ist tief drin in der Materie, hat sich wirklich, wirklich gute Fragen gestellt. Ist selbst auch Physiker, also nochmal ein Naturwissenschaftler mit dieser ganz speziellen Perspektive. Und wir wollen heute einfach mal herausarbeiten, warum Bitcoin uns alles so berührt und mitnimmt und begeistert. Er sagt, Bitcoin ist Klarheit und viel besser könnte ich es auch nicht ausdrücken. Aber meine Versuche hört ihr in dieser Folge und bei der wünsche ich euch viel Spaß. Ich sage herzlich willkommen, Florian Bruce. Hallo Florian.
Hallo Nico, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich mega, dass wir es geschafft haben. Wir sind schon seit einiger Zeit in Kontakt über verschiedene Kanäle und wir wollen heute einfach mal wirklich ins tiefe Becken springen und darüber reden, warum eigentlich Bitcoin so geil ist und warum wir schon Bitcoin-Fans sind, die hyper bullish sind. Aber vorweg nochmal, Florian, wer bist denn du?
Ich bin Florian Bruce Boy und bin Teil von Bitcoin eigentlich seit 2014 sogar. Das erste Mal gekauft habe ich 2017, habe dann das wieder verkauft, um meine E-Commerce-Firma voranzubringen und verfolge das Thema, aber seitdem habe Physik studiert, habe ein eigenes Unternehmen, das heißt, die beiden Welten, die Bitcoin verbindet, die naturwissenschaftliche und die wirtschaftliche, die schlagen beide in meiner Brust. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mich recht früh schon für Bitcoin begeistern konnte. Und ich habe auch einen Podcast mit meinem Geschäftspartner gestartet. Das ist der Proaktiv-Podcast. Da haben wir letztes Jahr auch 2 Folgen zu Bitcoin gemacht. Das waren mit Abstand unsere erfolgreichsten Folgen, obwohl wir gar kein Bitcoin-Podcast sind. Die eine Folge ging 3,5 Stunden, die andere 4 Stunden. Es liegt einfach daran, dass Bitcoin so groß, cool und facettenreich ist. Und ja, die sind eingeschlagen wie eine Bombe und seitdem mache ich einfach noch mehr Bitcoin-Content auf LinkedIn, auf X und liebe das Thema, liebe die Menschen und freue mich jetzt auch hier zu sein.
Bist du vorher schon mit der crazy deutschen Bitcoin-Community in Verbindung gekommen oder war das erst, nachdem du deine 4-Stunden-Podcast rausgehauen hast und quasi der Connect stattgefunden hat?
Ja, erst danach. Also das Thema verfolge ich schon sehr lange, aber die Community kenne ich erst seitdem.
Ich war vor einer Woche, und wir bringen diesen Podcast ganz aktuell, wir nehmen den auf Donnerstag am 7. März des Nachtens und er kommt dann gleich am Montag raus. Ich war letzte Woche in Madeira und es war mal wieder wie jede Bitcoin-Konferenz, auf der ich bisher war, 50% haben Deutsch gesprochen.
Ja, ich finde es erstaunlich. Ich habe heute auch mit einem meiner Kollegen gesprochen und es ging darum, welcher Staat vielleicht schon heimlich Bitcoin meint. Und da meinte er, wir wissen es nicht, aber was wir wissen, ist, dass Deutschland es nicht sein wird. Da haben wir gelacht und gleichzeitig meinten wir dann aber auch, dass es interessant ist, dass obwohl es bei dem deutschen Staat so klar ist, dass er Bitcoin nicht verstanden hat, ist es bei der deutschen Bevölkerung ein bisschen anders, dass die Bitcoin-Community in Deutschland sehr, sehr stark ist und dass auch die Adoption in Deutschland, was sowohl die Nodes als auch die Halter angeht, recht stark ist von den Daten, die ich gesehen habe.
Ja, von den bekannten Daten her absolut, ja. Und von den anekdotischen Daten sowieso. Was ich nicht wusste, ist, dass du Unternehmer bist, ich wusste nicht, dass du auch Physiker bist. Jetzt habe ich vor kurzem erst den Luca gehabt, den Molekularbiologe, jetzt habe ich noch einen richtigen wissenschaftlichen Podcast. Das eskaliert hier.
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Häufungspunkte, von denen man Bitcoin oder Häufungspunkte von Disziplinen, aus denen man Bitcoin leichter verstehen kann als aus anderen. Also meiner Erfahrung haben Leute, die sich sehr gut mit Geschichte auskennen und Leute, die sich sehr gut mit Technik und Ingenieurswissenschaften auskennen, einen deutlich leichteren Zugang und deutlich intuitiveren Zugang zu Bitcoin als Leute, die aus der normalen Businesswelt oder VWL oder BWL kommen. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung.
Ich meine, das könnte ja einen Connection auch zu Deutschland haben, weil so Techniker, ja. Ingenieure und so, das gibt's ja dann doch noch, auch wenn sie immer frustrierter werden. Sag, wollen wir ganz kurz wild spekulieren, weil du das heute schon im Kopf hast, was ist denn rausgekommen? Wer sind denn die Staaten, deiner Meinung nach, die als erster Bitcoin adoptieren werden?
Also adoptieren, es gibt ja schon welche, die das machen. El Salvador, Bhutan, Äthiopien hat jetzt auch angefangen. Von denen, die es noch nicht gesagt haben, ich habe geraten, dass Russland es schon macht, weil von Kommentaren von Putin wird recht deutlich, dass er versteht, was Bitcoin ist. Und wenn du verstanden hast, was Bitcoin ist, dann ist der Sprung, sich das auch als Asset zu holen, nicht mehr so weit. Und es gibt ja, ich habe jetzt die aktuellen Daten leider nicht mehr präsent, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es eine recht starke Hashrate aus Russland kommend, dass es da eine recht starke Hashrate gibt, sofern man sie verorten kann, und dass es nicht ganz klar ist, woher die kommen sollen, wenn nicht von russischen Minern, die auch für den russischen Staat arbeiten. Ich weiß es aber nicht, ich würde mich aber wundern, wenn Russland es nicht schon macht. Ansonsten Katar, das hat ja auch viel Spekulationen auf X gegeben, dass die Leute aus Katar sich Bitcoin einverleibt haben, insbesondere weil der Emir bei El Nayib Bukele in El Salvador war und den besucht hat, und ich wüsste nicht, warum er ihn sonst besuchen sollte, wenn nicht, um über Bitcoin zu sprechen. Und ich glaube auch auf Madeira war einer der Executive Jets von denen da. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn die auch dabei sind. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass der norwegische Staatsfonds auch irgendwann in den nächsten 1-2 Jahren auf die Idee kommt, weil letztendlich Technologieinvestments machen die schon lange. Und dann Bitcoin hinzuzufügen, ist auch kein weiter Sprung mehr. Und ich glaube, wenn die Kataris nicht die Ersten sind, die das ankündigen, wird ein anderes Land da, Saudi-Arabien vielleicht, sich dazu entscheiden, das öffentlich zu machen. Wobei ich denke, es ergibt gar nicht so viel Sinn, dass wenn du als Land das machst, das öffentlich zu kommunizieren, weil wir da ja auch Spieltheorie haben, die es begünstigt, heimlich Bitcoin zu kaufen, ohne dass Leute davon erfahren, damit du so viel vom Netzwerk kaufen kannst, wie es geht. Und wenn die Leute es dann erfahren, dann geht der Kurs ja durch die Decke. Aber bevor er durch die Decke geht, möchtest du natürlich deine Einstiegsposition gesichert haben. Dementsprechend vermute ich, dass die Staaten es, wenn sie es machen, heimlich machen.
Jetzt sind die Staaten, die du genannt hast, nicht zufällig alles starke oder die meisten von ihnen starke energieproduzierende Staaten: Russland, Katar, Saudi-Arabien, ja. Norwegen. Auch bei Bhutan wissen wir ja, dass sie Bitcoin, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wissen die, dass die Bitcoin meinen, weil sie Geld in Celsius oder so verloren hatten.
Das kann sein, ja.
Und warum meinen die Bitcoin? Weil sie offenbar viele überschüssige Hydroenergie haben. Das heißt, ich würde fast mal davon ausgehen, dass wenn diese Staaten in der einen oder anderen Form ihre Zehen quasi bei Bitcoin reinstecken, dann gehen die nicht auf Coinbase, dann meinen die. Also dann suchen die Vorteile des Minings. Es gab auch eine Story, kann ich nicht bestätigen, dass offenbar, nachdem die Nord Stream Pipeline von Zauberhand in die Luft geflogen ist, gab es offenbar einen Hashrate-Spike auch, ja, also und das würde dann auf Russland hinweisen, dass die sagen, na gut, dann meinen wir halt Bitcoin mit dem Gas. Bei Norwegen, ja, genau, also Norwegen hat so viel Energie, die könnten endlos viel meinen nebenbei, während, und dasselbe geht natürlich für die Ölstaaten, ich würde mich wirklich wundern, wenn das nicht schon geschehen würde, wenn das nicht auch ein Teil der Hashrate wäre, wo diese Bitcoin dann landen, vor allem auch juristisch, finde ich sehr spannend. Als ich in El Salvador war, habe ich ja gefragt, also ich war ja da Teil der Delegation auch die ersten 2 Tage, und dann kam jemand von Bitcoin Office, das ist das, wo das Max und Stacey, Max Kaiser und Stacey Herbert in die Welt gerufen haben, und die Vorgabe war, bitte keine allzu kritischen Fragen stellen. Und ich habe halt in meiner alten Journalistmanier, ich habe nicht absichtlich kritische Fragen gestellt, ich habe es einfach vergessen. Und dann habe ich gefragt, wo denn diese Bitcoin eigentlich landen, die sie kaufen. Und zwar gar nicht so sehr auf welcher Wallet, sondern auf welchem, Balance Sheet. Also wo, welcher Staatsteil verbucht die? Und das Einzige, was ich gehört habe, war no comment. Mhm. Und ich weiß es bis heute nicht.
Ja, ich meine, ein Vorteil von Mining neben der Nutzung von überschüssiger Energie ist auch, dass die Coins KYC-frei sind. Das heißt, es ist die cleanste Form von Bitcoin. Wir hatten keinen vorherigen Besitzer, keiner kann tracen, woher sie kommen. Und ich denke, wenn du es heimlich machen möchtest, machst du es über Mining, statt dass du sie kaufst.
Also I'm going out on a limb hier und sag mal, dem Putin ist es egal, ob sie KYC-frei sind oder nicht.
Ja, die haben es jetzt ja auch öffentlich gemacht. Das stimmt. Ich weiß nicht, wo die landen. Ich weiß noch nicht, unter welchem Aspekt die das haben wollen. Es gibt ja verschiedene Aspekte, die Sinn ergeben. Entweder ist es wirklich nur Monetarisierung von überschüssiger Energie. Vielleicht ist es aber auch die Idee davon, dass du sagst, wir haben überschüssiges Geld und wir wollen das gerne in einem Asset speichern, was unabhängig ist. Standardmäßig speichert man das ja als Land in Staatsanleihen, im besten Fall von der USA. Aber immer mehr merkt man, in einem Moment ist eine Staatsanleihe von der USA ein Wertspeicher einigermaßen. Im anderen Moment ist es eine Bombe, die im eigenen Land hochgehen kann, weil die USA auf einmal sagt, ja, das wird jetzt eingefroren und du kriegst nichts mehr zurück. Und ob das Berechtigung hat oder nicht, ich als Staat müsste trotzdem mir dann überlegen, wenn ich das bei anderen Staaten sehe, okay, will ich so viel von meiner Balance Sheet in einem Asset haben, was ein anderes Land ausschalten kann? Und dann zu überlegen, gut, vielleicht will ich das nicht. Worin will ich es denn sonst speichern? In meiner eigenen Währung? Wahrscheinlich nicht. In einer anderen Fremdwährung? Auch nicht. Ist ja auch wieder eine Waffe von einem anderen Staat. Und dann die gymnastische Übung zu machen, zu sagen, es gibt aber ein Asset, was unabhängig ist, was es schon seit 15 Jahren gibt, was noch nie jemand kontrolliert hat, was nicht ausschaltbar ist. Da dann die gymnastische Übung zu machen, dahin, dass man sagt, okay, ein bisschen was davon auf der als Diversifizierung für die Staatskasse zu haben, um Vermögensautonomie herzustellen, ist, glaube ich, ein vernünftiger Schritt.
Das würde ja erklären, warum ein Bukele das öffentlich macht, aber ein potenzieller Putin, ein potenzieller Katar oder ein potenzieller Norwegen das nicht öffentlich machen, weil Bukele macht es auch aus PR-Gründen, um Werbung zu machen für sein Land. Und die anderen würden ja, und das sind ja auch Länder, die dann oft Gold kaufen zum Beispiel. Das heißt, auch diese Logik ist gar nicht so weit hergeholt. Und das führt mich zu einem Ding, das mich jetzt gerade extrem beschäftigt. Die Frage, also was erreicht Bitcoin und wie erreicht Bitcoin das? Also die Frage, wie Bitcoin funktioniert, ist schon mal extrem faszinierend. Ja, mit dem Mining und der Difficulty Adjustment und den Nodes und vor allem Bitcoin is Time. Also diese Idee, dass du eine digitale Zeit schaffst, einen digitalen Zeitstrahl schaffst, der quasi alles in der Welt ordnet, ja, was es vorher nicht gab. Unfassbar, also mindblowing, müssen wir mal eine eigene Folge machen. Aber was es erreicht, und das ist auch mindblowing, ist, dass es quasi dieses Problem innerhalb des Weltfinanzsystems löst, dass du ein Asset ohne Counterparty-Risiko brauchst. Ja. Und das ist natürlich, und deswegen muss ich sagen, bin ich auch bereit, darüber inzwischen zu reden, weil Bitcoin hat mich schon so oft überrascht in der Vergangenheit, wo ich mir gedacht habe, das wird nie passieren. Ja? Und dann ist es doch passiert, dass ich jetzt eigentlich davon ausgehen muss, dass Nation State Adoption wirklich der nächste Punkt ist auf der Einkaufsliste.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code WasBitcoinBringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Beziehungsweise der nächste Punkt, es ist ja schon passiert. Es muss nur, also es ist jetzt noch kein großer Start öffentlich dazugekommen, aber passiert ist es ja schon seit längerem. Was ist denn Bitcoin für dich? Es gibt ja so die, Michael Saylor sagt, Bitcoin ist Hoffnung. Jack Mallers hast du gerade auch erwähnt, der sagt, Bitcoin ist ein Zeitsystem. Was ist Bitcoin für dich, Nico?
Ich muss sagen, was ich dazu sagen muss, und das ist mir auch aufgefallen, ist, dass, ich meine, Jack Mallers hat im Grunde, wen hat er zitiert? Satoshi Nakamoto selbst, der selbst viel von Timestamping und von Timechain geredet hat, und natürlich Gigi mit seinem genialen Artikel Bitcoin is Time, der einer der für mich entscheidenden sozusagen Artikel in der Sekundärliteratur ist, also alles, was nicht Satoshi selbst ist. Und bei Bitcoin geht es ja so schnell, dass wir dann auch so tun, als wäre das quasi schon abgefrühstückt. Ja, als müsste man diese zentrale, geniale Innovation nicht eigentlich jeden Tag aufs Neue erklären. Eigentlich müsstest du einen YouTube-Kanal machen, wo du jeden Tag nur über Bitcoin is Time redest, für die nächsten 40 Jahre. Ja, und sonst kein Thema, auch nicht aus dem Bitcoin-Sektor. Und für mich, naja, es ist, die Wahrheit ist, es ist jeden Tag was anderes. Und jede andere Antwort wäre falsch. Weil es so eine tiefgreifende Innovation ist, dass sie permanent in anderen Gestalten auftaucht. Und wenn ich auf einer Bitcoin-Konferenz bin oder wenn ich jetzt dich kennengelernt habe, dann ist Bitcoin für mich einfach ein soziales Netzwerk. Hm. Ja? Hat nichts zu tun mit dem Geld, ja? Sondern ich kann überall auf der Welt Bitcoiner treffen, mit denen ich literally, also im wahrsten Sinne des Wortes, Werte teile. Und auf dieser Basis kann ich mit denen viel vernünftiger reden und vielleicht auch Geschäfte machen, als es sonst möglich wäre. Und diese fast schon, also völkerverbindende Geschichte ist halt wirklich faszinierend, weil du kannst, es ist ganz egal, ich meine, da war in Madeira, war Paco aus Indien, ja, Paco aus Indien habe ich 2 Minuten gekannt, habe ich den Typen schon geliebt, ja, weil er einfach so gut drauf war, ja. Was ist es denn, aber beantworte du dir doch mal deine eigene Frage. Was ist es denn für dich?
Ich habe da gestern erst drüber nachgedacht und gestern kam mir, Bitcoin ist Klarheit. Klarheit über Finanzen, Klarheit über Wirtschaft, Klarheit über die eigenen Prioritäten, Klarheit über das eigene Denken. Und das kam mir, als ich habe einen Livestream oder eine Aufzeichnung von dem Madeira-Event, wo du warst, mir angeguckt. Und da meinte einer, dass Bitcoin ist das erste Mal, dass man selber sehr aktiv wirklich nachdenkt. Weil wenn man wirklich über, also auch als Physiker, Nachdenken funktioniert, indem man sich Fragen stellt. Die Qualität deines Denkens hängt von der Qualität der Fragen ab, die du dir selber stellst. Wenn ich mir die Frage stelle, warum bin ich ein Opfer, dann kriege ich auch immer eine Antwort. Ich bin ein Opfer, weil ich eine dunkle Hautfarbe habe, ich bin ein Opfer, weil ich eine Frau bin, ich bin ein Opfer, weil was auch immer. Und das ist dann kein hochqualitatives Denken. Ein höher qualitatives Denken wäre, was sind die Chancen, die mir gerade geboten werden? Und dann kriegst du darauf auch eine Antwort. Und dass man über Fragen denkt, ist nichts, was man gelehrt bekommt, sondern es wird fast sogar aus einem rausgepresst, sich selber Fragen zu stellen, sondern Denken funktioniert nur noch, indem man Sachen gesagt bekommt und die dann wiederholt. Mhm. Und ein Grund, ehrlich gesagt, für mich, Physik zu studieren, war damals, ich war ja auch wirtschaftlich interessiert, war aber im Physikprofil und habe dann meine Physiklehrerin gefragt, irgendwas über Wirtschaft gefragt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Und sie war ja eine Physikerin. Und dann meinte sie, ja, ich weiß es nicht, aber gib mir kurz einen Moment, ich denke drüber nach. Und dann dachte ich, okay, interessant, sie weiß es nicht, aber will es gleich dann doch wissen, wie aus dem Nichts. Saß dann da gespannt und dann hat sie laut gedacht, gesagt, ja, so könnte ich es mir vorstellen, so, wenn das stimmt, dann ist das. Das ist der Kern von dieser Sache. Also ich glaube, die Antwort auf deine Frage ist folgendes. Und das war eine geniale Antwort, fand ich damals. Und ich war aber noch viel begeisterter davon, dass sie, ohne es vorher zu wissen, sich die Antwort erklärt hat. Und dann meinte ich zu ihr, Frau Reimer, so hieß sie, Frau Reimer, wie kann ich so denken wie Sie? Und dann meinte sie, das Denken habe ich im Physikstudium gelernt. So, und im Physikstudium habe ich es auch gelernt, aber ich habe es auch bei Bitcoin gelernt, weil bei Bitcoin bringt dir keiner was bei. Es gibt niemanden, der sagt, das und das ist passiert, so und so ist das System. Zinsen braucht man, eine Zentralbank braucht man, weil das und das. Sondern wenn du dir Bitcoin anguckst, musst du dir selber Fragen stellen. Und du musst nicht nur dir selber Fragen stellen, du musst auch alles, was du sonst weißt, nochmal hinterfragen. Und so fängst du an, jedes Thema, womit du jemals in Berührung gekommen bist, nochmal von vorne zu hinterfragen, nachdem du Bitcoin verstanden hast oder nachdem du angefangen hast, Bitcoin zu verstehen, weil du in dem Prozess vom Verständnis von Bitcoin zum ersten Mal gelernt hast, wirklich zu denken. Und das wendet sich dann auf jedes andere Thema an. Dann denkst du dir, okay, Bitcoin, ich betrachte jetzt Finanzen durch die Linse von Bitcoin auf Basis von First Principles. So, ich betrachte Wirtschaft durch die Linse von Bitcoin auf Basis von First Principles. Ich habe eine längere Zeitpräferenz und deswegen restrukturiere ich meine Prioritäten. Und ich habe das Gefühl, dass mein Denken, nachdem ich Bitcoin verstanden habe, deutlich klarer, deutlich schärfer und deutlich eigenständiger geworden ist. Und deswegen ist Bitcoin für mich Klarheit.
Ich finde, was du sagst, sehr richtig, weil natürlich, und übrigens, dass wir nicht lernen, Fragen zu stellen, also dass uns das ausgetrieben wird, das sieht man leider Gottes bei Kindern. Ja,
ja,
genau. Kinder stellen die Fragen und es fängt an mit genervten und gestressten Eltern, vielleicht auch wegen dem Fiat-System, die dann die Fragen nicht beantworten wollen, und dann geht es um Lehrer und so weiter, und deswegen kannst du auch sehr dankbar sein, dass du deine Lehrerin hattest, die dir so eine Antwort gegeben hat. Und ja, du hast vollkommen recht. Wenn man auf den Punkt kommt, dass man Antworten erst bekommt, wenn man sie sich selbst gibt, wenn man darüber nachgedacht hat, dann verlässt du quasi diese Welt der vorgefertigten Glaubenssätze und Antworten. Also man heißt immer, Bitcoin ist eine Sekte oder eine Religion und so weiter, aber das stimmt natürlich in dem Sinn gar nicht, sondern es ist eher die andere Seite. Und das trifft einem, also gerade wenn du mit studierten Wirtschaftlern und VWLern redest, ja, die haben dann so 15 Punkte, die einfach für sie fix sind. Ja, also da muss ja eine alleine die, also für mich zum Beispiel als nicht jemand, der nicht Wirtschaft studiert hat, ich finde ja die Vorstellung, also eine Zentralbank ist eine derartig plumpe und grobe Einrichtung, ja, um so etwas wie Geld zu organisieren, dass es mich nicht wundert, dass da etwas Besseres gekommen ist jetzt. Es wundert mich nur, dass es so lange gedauert hat.
Ja.
Aber die Ökonomen würden dir alle, also 99,9% werden dir mit Sicherheit erklären, also eine Welt ohne Zentralbank ist unvorstellbar.
Ich meine, das Witzige ist, es gab ja schon eine Welt ohne Zentralbank.
Nein, ist unvorstellbar, Florian.
Ja, ist unvorstellbar. Ich frage mich, wenn ich dieselben Ökonomen frage, ob eine zentrale Planwirtschaft gut funktioniert, sagen sie alle, nein, das geht nicht, das ist zu komplex und das hat man in der DDR gesehen, das hat man überall auf der Welt gesehen. Und dann sage ich, okay, einfache Märkte wie der Essensmarkt, alle Märkte, mit denen wir uns so beschäftigen, die sind zu komplex, um sie zentral zu steuern, aber der Markt, an dem alles hängt, der größte von allen, der Markt, der die Hälfte von jeder Transaktion ist, der Geldmarkt, der ist so einfach, dass man ihn zentral steuern sollte. Das ergibt für mich alleine von der Definition her schon keinen Sinn. Und je tiefer man da einsteigt, desto mehr merkt man das.
Ja, also nur wie gesagt, ich bin auch in der, also wie ich auch mit Bitcoinern zu tun habe und auch, ich komme ja auch aus der klassischen Finanzwelt, wenn du so willst, oder aus der Normie-Medienwelt, wenn du so willst. Und ich bin bis heute nicht so weit wie manche Bitcoiner. Also, weil ich mir selber meine eigene Haut nicht ganz ablegen kann und mich immer wieder darüber wundere, wenn ein Bitcoiner die Dinge ganz klar aus Bitcoiner-Perspektive betrachten. Manchmal denke ich mir, sie schießen über das Ziel hinaus, und ein halbes Jahr später denke ich mir, naja, eigentlich hatten sie recht. Mhm. Ja. Und.
Hast du ein Beispiel dafür?
Also, ein ganz klares Beispiel, das jetzt wirklich langsam auch aufgrund des Preises natürlich wieder zu sehen ist, ist halt die Frage, okay, was ist der bessere Ort, um sein Erspartes reinzustecken? Mhm. Ich habe auch alles durchgemacht von Gold, und ich komme ja quasi aus der alten Goldbach-Schule, auch über ETFs, und ich finde ja die ETF-Idee immer noch ziemlich brillant, ja, du kaufst einfach den ganzen Markt, bla bla bla, aber natürlich, oder Immobilien, wobei da bin ich jetzt nicht so der Experte, aber natürlich, am Ende des Tages, wenn es ein besseres Geld gibt, dann ist das zu bevorzugen. Und das ist auch die logischere Variante. Warum sollten wir alle bis ans Ende unserer Tage unser Geld in Aktien aufbewahren? Und lustigerweise, weil du ja gesagt hast, und die Österreicher und die Deutschen machen das ja bis heute. Die sparen ja vor allem in Geld. Ich habe ja letztens erst wieder eine Statistik gesehen über die Aktienquote in Europa, dass in Österreich und Deutschland die absoluten, also wirklich zweite Liga, ja, also ganz unten, ja.
Ja, das stimmt. Für mich, Ich würde da vielleicht zu dem Thema gerne kurz ein bisschen ausholen, weil ich finde, das ist einer der zentralen Punkte und für mich war die Klarheit über das Thema die Epiphanie, die mich wirklich über die Ecke, über die Kante gestoßen hat und ins Bitcoin-Rabbit-Hole hat fallen lassen. Und zwar die Frage nach, was ist der bessere Wertspeicher? Und auch ganz eng damit verbunden, was ist der intrinsische Wert von Bitcoin? Weil ich glaube, man muss, es ist, auch wenn wir haben auch vorhin vom Denken geredet, und wenn man nicht präzise Wörter benutzt, dann kann das Denken auch ein bisschen verzerrt sein. Zum Beispiel, ich war heute Morgen noch in Münster, habe im Proaktiv-Podcast Folgen aufgenommen und dann habe ich einen anderen Kollegen getroffen, der oder eine neue Person kennengelernt, die seine Bachelorarbeit über Bitcoin geschrieben hat. Und er meinte, er hat die Bachelorarbeit über Bitcoin geschrieben und hat danach Bitcoin für nicht gut befunden. Und dann meinte ich, was war denn die Fragestellung? Und dann meinte, die Fragestellung war, erfüllt Bitcoin all die Kriterien eines guten Geldes? Und dann meinte ich, ja, was ist denn Geld? Und dann meinte er, ja, Geld ist Währung. Und dann, ja gut, aber gut, wenn Geld Währung ist, warum hast du dann zwei verschiedene Wörter dafür? Und dann meinte er, ja, klar ist Geld Währung, ist nur ein Synonym dafür. Und dann meinte ich, nee, Geld ist was anderes als Währung. Das ist genauso, Schuld ist auch nicht das gleiche wie Verantwortung. Tempo ist auch nicht das gleiche wie Geschwindigkeit, zumindest. Also Speed ist nicht das gleiche wie Velocity, zumindest auf Englisch. Velocity hat eine Richtung, Speed ist nur eine Zahl. Und
habe ich wieder was gelernt schon, habe ich nicht gewusst.
Und das Gleiche bei Bitcoin, wenn man sich fragt, was ist Geld? Und da hat ja Michael Saylor, finde ich, die beste Definition dafür gegeben, Geld ist Energie. Und bei jeder Form von Energie gibt es diese zwei Fragen, wie sende ich sie über Raum und wie sende ich sie über Zeit? Und basierend auf diesen beiden Fragen hat sich unser Geldsystem immer, oder unser Geldsystem die ganze Zeit verändert. Von Tauschhandel, was sehr gut ist oder was weder gut ist über Raum noch über Zeit, zu Muscheln, die gut sind über Raum, aber schlecht über Zeit, weil Muscheln können leicht inflationierbar sein, zu Weizen, was gut ist über Raum, okay ist über Raum, aber auch schlecht über Zeit, Weizen wird schlecht, Weizen kann inflationiert werden, irgendwann dann zu Gold, super über Zeit oder okay, gut über Zeit, aber nicht gut über Raum, auch nicht gut teilbar. Die haben immer irgendwelche Probleme gehabt. Dann gab es die Kopplung zum Fiat-Geld, dann jetzt gibt's nur noch das Fiat-Geld. Und Fiat-Geld ist ja auch eine Währung und eine Währung ist ein Container für Geld. Genauso wie Immobilien ein Container für Geld sind, genauso wie Aktien ein Container für Geld sind. Nur in dieser Entwicklung von Wertspeicher haben wir nie den perfekten Wertspeicher gehabt. Nie ein Wertspeicher, der gut ist darin, unsere Energie über Raum und auch über Zeit zu senden. Und ja.
Was ich nur einhaken wollen würde, weil du als Physiker, ja, weil Michael Saylor bekommt ja für diese Bitcoin ist Energy auch viele Prügel. Ja. Ja? Ich glaube, das ist, also soweit ich das verstanden habe, meint er eben nicht, dass da jetzt quasi die Energie reinfließt aus dem Mining, sondern er meint, es ist ökonomische Energie.
Genau so.
Ja? Und ich glaube, so ist es, glaube ich, ganz einfach zu verstehen, dass du sagst, okay, ich stecke meine Energie in Arbeit, bekomme dafür eine Bezahlung, das ist die Entsprechung meiner ökonomischen Energie in diesem Moment. Und dann, wenn ich das jetzt in einer inflationierten Währung mache, dann verliere ich quasi diese Energie, die ich eigentlich schon aufgebracht habe, wieder. Ja. Genau. Aber natürlich ist es jetzt nicht ganz korrekt zu sagen Energie, weil Energie ist eigentlich was anderes.
Ja, ich meine, per Definition ist Energie die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Und Geld hat die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, indem ich jemand bezahle.
Okay.
Dementsprechend, ja, okay, interessant. Also wenn man, wenn die da, also ich verstehe schon, ist es nicht Energie, mit dem ich mein Auto aufladen kann, wenn ich ein Elektroauto hätte oder mit der ich meine Lampe anschalten kann. Allerdings ist thermische Energie auch keine Energie, mit der ich mein Auto aufladen kann. Und man
Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten.
Ja.
Das merke ich mir.
Genau.
Das finde ich großartig. Ist das die physisch korrekte Definition?
Exakt.
Ich glaube, dass was mich da ganz fasziniert, ist, wenn du als Wissenschaftler, ja, also ich keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht bei Physik aus, ja, aber ich weiß jetzt reden alle über die Quantenphysik so, ja, und es gibt gewisse physische Gesetze und plötzlich sind wir so weit, dass wir auch wieder hinterfragen müssen solche Sachen. So habe ich das verstanden. Ja.
Ja.
Wissenschaftler leben davon, quasi Annahmen zu hinterfragen. Aber ich habe den Eindruck oft, dass das bei Ökonomen anders ist. Also, dass sie quasi die Grundannahmen nicht hinterfragen. Und das Lustige ist, dass, und das ist, habe ich etwas, das mich schon als Journalist immer wahnsinnig geärgert hat bei der Tageszeitung, dass keiner dieser Ökonomen das Geld an sich hinterfragt, sondern die nehmen einfach, das Geld ist etwas, das aus der Notenbank kommt. Und dann werden irgendwelche Zahlen produziert und diese Zahlen nutze ich dann. Und dass die Zahlen auch Bullshit sind, ist wieder die nächste Ebene, die mich absolut kirre macht. Ja. Und dann ist es kein Wunder, dass wir, wie du vorher schon gesagt hast, ja, was wird Lenin gesagt? Lenin hat gesagt, wir organisieren die Wirtschaft wie das Postamt. Ja. Und genauso machen sie es heute mit den Zentralbanken. Ja? Sie organisieren die Wirtschaft wie das Postamt, tun aber so, als wäre das Marktwirtschaft. Ja? Ja. Und weil du gesagt hast, wegen den verschiedenen Geldformen, Hayek hatte das, glaube ich, perfekt. Hayek hat gesagt, wir sollten Geld nicht als Hauptwort, nicht als Nomen nutzen, sondern als Adjektiv. Etwas ist geldig. Ja. Also Immobilien sind geldig im Sinne von, man kann Wert speichern. Ja. Ja. Zigaretten sind geldig im Gefängnis, ja. Und Bitcoin ist in vielen Dingen geldig, ja, wobei wir da scheitern dann, glaube ich, viele Leute an der Zeitschiene wieder, ja, dass zuerst einmal der Store of Value überhaupt etabliert sein muss, bis du später zur Unit of Transaction und Unit of Account kommst. Ja. Und dass wir jetzt gerade meiner Meinung nach in der Phase sind, in der Bitcoin als Store of Value etabliert wird. Und das kann aber noch lange dauern. Das kann noch unser ganzes Leben dauern.
Ja, absolut. Wobei ich denke, alle tun immer so, als sei die Frage danach, kann man denn damit bezahlen, als sei das die große Frage. Das ist die deutlich kleinere Frage. Also der Markt mit bezahlen könntest du mit theoretisch allem, solange du dein Geld irgendwo gut speichern kannst. Es ist egal, wenn das Zahlmittel sich stark inflationiert, wenn du ein Speichermittel hast, was ordentlich der Inflation standhält. Und ich finde die Frage nach, womit wird bezahlt, deutlich, deutlich uninteressanter als die Frage danach, worin wird Geld gespeichert. Und die auch vielleicht, um den Gedanken von vorhin zu Ende zu führen, wir suchen seit Anbeginn der Menschheit nach einem Ort, um unsere ökonomische Energie zu speichern. Und keine geltige Form, die wir bis jetzt gefunden haben, erfüllt alle Eigenschaften, die man haben möchte, um Geld zu speichern. Ich meine, bei Währungen ist es ganz klar, Währungen werden inflationiert mit 7% pro Jahr. Also so viel neues Geld wird gedruckt seit 70 Jahren, jedes Jahr. Das funktioniert schon mal nicht gut. Und in der Abwesenheit von einem guten Währungsgeld haben wir nach anderen Geldspeichern gesucht, die unser Geld speichern können über Zeit. Und wir haben die Sachen, die es ohnehin schon gab, zweckentfremdet, um auch geltig zu werden. Also wir haben gesagt, okay, Immobilien, eigentlich wohne ich nur drin, aber jetzt tue ich da auch Geld drin speichern, weil in meiner Währung kann ich es nicht machen. Okay, Aktien, da tue ich auch gerne Geld drin speichern, noch mehr, als ich es normalerweise machen würde, weil in meiner Währung kann ich es nicht machen. Okay, Gold, da tue ich jetzt auch Geld drin speichern. Und all diese natürlichen oder all diese Sachen, die es sowieso schon gab, die jetzt noch einen geltigen Anteil bekommen haben, die sind alle nicht perfekt. Es ist alles keine ingenierte Lösung, um Geld zu speichern. Und deswegen finde ich auch das Wort geltig gut, weil das beschreibt, dass es zum Teil diese Eigenschaft erfüllt, aber zum anderen Teil auch was anderes. Jetzt aber als Physiker würde ich sagen, das ist ein Riesenproblem. Der Markt für Geldspeicher ist der größte Markt, den es gibt. Das ist ein 900 Billionen Euro Markt. Und bis jetzt haben wir nur andere Sachen zweckentfremdet, um unser Geld zu speichern. Aber was ist, wenn wir mal eine Brainstorming-Session machen und sagen, lass uns die beste ingenierte Lösung kreieren, die wirklich dafür gebaut ist, ein Geldspeicher zu sein, die nicht nur geltig ist, sondern die 100% Geld ist, weil sie alle Eigenschaften erfüllt. Und immer wenn ich diese Frage stelle, und jetzt auch ein Appell an den Zuhörer vielleicht, mach mal auf Pause und überleg dir, wenn ich einen Wertspeicher designen könnte, der perfekt ist, welche Eigenschaften müsste der haben? Und dabei geht es nicht um die Kursverhalten oder so. Das ist alles eine Konsequenz aus den Eigenschaften. Was wären die Eigenschaften? Nico, vielleicht auch eine Frage an dich. Was sind die Eigenschaften, die ein guter Geldspeicher haben muss?
Also das Lustige ist, dass Hayek das tatsächlich selbst gemacht hat. In den 70er, 80er Jahren hat er einen Aufsatz geschrieben, wo er das, was heute Bitcoin ist, eigentlich sehr, sehr gut vorhersagt, aber mit dem, also wirklich ein Gedankenexperiment, aber mit dem, damit schließt, dass das nie möglich sein wird.
Ja.
Ja. Es ist nur möglich unter totaler Dezentralität. Das heißt, ein System, das sich selbst erhalten kann, aufgrund der ökonomischen Incentives, ohne zentrale Stelle, auf die es angewiesen ist oder die es steuern kann. Das, was du vorher beschrieben hast mit dieser Frage nach der Bezahlung, kann ich damit meinen Kaffee bezahlen? So. Das kommt auch daher, dass auch in der Ökonomie und vor allem bei den Zentralbanken die Bezahlfunktion des Geldes eine totale Obsession ist. Ja, also das kommt ein bisschen aus dem Monetarismus, aber das passt auch zum Keynesianismus, so, weil das ist so die Idee, dass du die Konjunktur über billiges Geld steuern musst, damit die Leute quasi gezwungen sind einzukaufen, und du hast eine Art, die haben gar kein Interesse daran, dass das Geld wirklich als Wertspeicher genutzt wird, weil sie fest daran glauben, dass die Wirtschaft nur laufen kann, wenn sie durch Inflation geschmiert wird quasi. Also wenn wir quasi gezwungen werden, permanent uns im Hamsterrad zu drehen und zu konsumieren und mehr zu arbeiten. Und das Ganze hat natürlich zu einer Allianz auch geführt. Einerseits mit der Industrie, die uns den ganzen Schrott verkaufen will. Ja, also, und das wird dann immer schlimmer, nicht? Also ich habe in meinen Präsentationen diese coole Grafik, wo du siehst, aus den 70er Jahren oder 60er Jahren, spare heute, dann hast du morgen mehr, und da hast du so, das ist so ein Sparbuch-Ding, da hast du dann eine Familie mit Mann und Kind und Frau, und die sind glücklich und schauen in die Zukunft, und heute hast du halt buy now, pay later, und das ist halt ein Typ, der alleine tanzt.
Ja.
Ja? Und das ist so der Zustand unserer Gesellschaft heute. Ja, und auf jeder Website, die du gehst, das erste ist Buy Now, Pay Later. Und wo kommt Buy Now, Pay Later in Europa her, ohne jetzt die Firma zu nennen? Aus Schweden, wo das Bargeld schon abgeschafft ist. Warum? Weil dort natürlich noch mehr Geld ausgegeben wird, weil ohne Bargeld hast du dann gar keinen Bezug mehr zum Geld. Okay. Das heißt, du hast diese Allianz, und dann hast du zusätzlich noch die Allianz mit Wall Street und den Banken und den Aktienmärkten und den Immobilienmärkten, die dann wiederum davon profitieren, dass ein kleiner Teil derer, die ein bisschen schlauer sind, nicht das ganze Geld ausgeben, sondern zumindest anlegen. Mhm. Ja. Und dass jetzt der Kern, also die größten Player in diesem Geldwertspeichermarkt, nämlich BlackRock, sagen, ja, scheiße, Jungs, wir brauchen einen Bitcoin-ETF. Ja. Das sagt eh schon alles.
Ja.
Die haben es schon verstanden. Und wenn sie nur verstanden haben, dass das die nächste Möglichkeit ist, 1 bis 2 Billionen auf ihre Balance Sheet zu holen. Aber ganz ehrlich, wie viele Mitarbeiter hat BlackRock? Die haben ja noch diesen Aladdin Supercomputer da in der Hinterhand. Ja? Glaubst du nicht, dass die den einen oder anderen Bitcoin-Podcast auch sich mal angehört haben?
Hundertprozentig. Hundertprozentig. Und ehrlich gesagt, also ich glaube, was die verstanden haben, ich glaube, die haben die ähnliche Übung durchgemacht. Die haben überlegt, okay, wenn wir von null auf ein Geldspeicher designen würden, dann bräuchte der unendliche Kapazität. Das wäre gut. Also ich muss sowohl 10 Euro als auch 1.000 Euro, als auch 10 Milliarden drin speichern können. So, in Immobilien kann ich nicht 10 Euro drin speichern, und 10 Milliarden wären auch schwer. Es darf nicht inflationierbar sein. Es darf niemand kontrollieren. Ich muss mein gespeichertes Geld von mir zu dir senden können. Am besten kann ich mein gespeichertes Geld auch mit mir gut transportieren. Ideal wäre es im Kopf, aber das ist utopisch. So, und so kannst du die ganzen Sachen durchgehen. Und ich habe diese Übung schon 100 Mal gemacht mit unterschiedlichen Leuten, und bis jetzt hat noch nie jemand was gesagt, was nicht von Bitcoin erfüllt wird. Und nur von Bitcoin erfüllt wird. Es gibt nichts anderes, was es erfüllt. Ethereum erfüllt das nicht. Ethereum wird kontrolliert von einer Foundation. Ethereum ist inflationierbar, auch wenn es gerade deflationär ist. Die ändern ihr Protokoll jedes Mal. Und egal, was es ist, nichts erfüllt alle Eigenschaften, die man sich so denken kann. Und der Grund ist auch, weil es so schwer ist, das herzustellen. weil du kannst diese Eigenschaften machen. Ich könnte jetzt ein Projekt starten, was diese Eigenschaften erfüllt. Dann stellt sich aber die zweite Frage, wie werden diese Eigenschaften denn garantiert? Und da ist das, was du gesagt hast, das kann nur wirklich garantiert werden, wenn es ein dezentrales System ist. Weil wenn du, ich glaube, du kannst Sachen sicher machen auf zwei Arten von Weisen. Und die klassische Art und Weise, etwas sicher zu machen, ist, eine Burg drumherum zu bauen. So richtig stark und ganz viel Schutz und Wachen und, ne, so metaphorisch gesehen.
Ja.
Problem bei einer Burg ist, dass eine Burg ständig geupgradet werden muss, weil du übernimmst eine Burg, indem du die schwächste Stelle findest, und die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Wenn die schwächste Stelle gefallen ist, der Pförtner oder irgendein schlechter Stein in der Burg, dann kannst du die Burg von innen ausnehmen. Das heißt, etwas mit einer Burg zu schützen, mit einer zentralen Einheit, die alles kontrollieren kann, ist immer fragil, weil wenn der Kopf der zentralen Einheit sich seine Meinung ändert, hast du ein Problem. Wenn du, dann kannst du überlegen, was denn die zweite Art, Sachen zu schützen, auch aus der Natur gesehen, das wäre, es mit einem Schwarm zu schützen. Ne? Eine Burg wäre ein Elefant. Ein Elefant ist schwer zu töten, aber es wäre möglich für mich, also ich wüsste, was man machen müsste, um Elefanten zu töten. So, auch wenn es schrecklich ist. Aber wenn du mir jetzt sagst, töte mal alles Plankton auf der Welt, dann denke ich mir, oh shit. Alles Plankton, diesen Schwarm an Plankton, der sich vermehren kann, der überall auf der Welt ist, wo ich gar nicht verorten kann, wo die sind, wo es nicht ist, der Plankton stirbt mit seinem schwächsten Glied, sondern er stirbt, bis alle Glieder, erst wenn alle Glieder tot sind, inklusive das stärkste Glied, und gleichzeitig kann er sich auch noch verdoppeln, so oft er möchte. Mhm. Und das ist das System, mit dem Bitcoin diese Eigenschaften, die es hat und die so genial sind, auch noch sichert. Und deswegen gibt's Bitcoin schon seit 15 Jahren. Und das ist für mich auch die Antwort auf die Frage, was ist der intrinsische Wert von Bitcoin? Der intrinsische Wert von einem Wertspeicher ist nicht das, was drin ist, sondern der intrinsische Wert von einem Wertspeicher sind die Eigenschaften, die er hat. Also wenn ich ein Speichermedium habe, ne, wenn das Haus jetzt brennt und ich möchte meine Kopfhörer sichern, dann brauche ich einen Tresor mit den besten Eigenschaften, um meinen intrinsischen Wert darin zu speichern. Und die Eigenschaften in dem Fall wäre feuerfester Tresor, der auf und zugehen kann, den ich vielleicht auch noch transportieren kann. Und das ist bei einem Geldspeicher, wo ich meine monetäre Energie ja schon habe und mich jetzt nur frage, wo kann ich sie speichern? Da ist der Container mit den besten Eigenschaften der den meisten intrinsischen Wert speichern wird. Und das ist aus meiner Perspektive Bitcoin. Und das ist auch der Grund, warum Gold teurer oder wertvoller ist als Stahl. Stahl hat einen höheren intrinsischen Wert, aber Gold hat die besseren Containereigenschaften, um Geld zu speichern.
Die ist ganz wichtig, da jetzt kurz reinzugrätschen. Wir wissen, glaube ich, alle, was du meinst, aber es gibt keinen intrinsischen Wert.
Genau, du hast recht, es gibt keinen intrinsischen Wert, und das sagt auch die österreichische Schule. Nur damit habe ich noch nie Leute abgeholt. Und wenn ich denen sage, dein Geld ist dein intrinsischer Wert.
Ja, ja.
Und du suchst jetzt nach einem Container, um ihn zu speichern. Also ich finde, du hast recht, es gibt keinen intrinsischen Wert, Wert ist subjektiv. Nur wenn ich das sage, dann drehen die Leute, die es nicht glauben, die Augen und sagen,
Aber okay. Du musst, ich verstehe, ich muss es nur erwähnen, aber damit wir sozusagen 100% on the same page sind. Ja. Aber die Leute scheitern ja schon an ganz anderen Dingen. Also das Problem mit dem intrinsischen Wert ist ja zum Beispiel das, dass du sagst, okay, warum soll ich denn mein Geld, du hast es vollkommen richtig gesagt, nicht? Also da, wenn wir so wollen, intrinsische Wert, oder nennen wir es halt einfach der Wert von Bitcoin, ist eben, dass du deine ökonomische Energie dort speichern kannst, und je mehr Menschen das tun, desto besser kannst du es tun. Plus, kleines Plus, wo wir jetzt noch drinnen sind, in der Adoptionsphase kannst du sie sogar noch multiplizieren. Das ist sozusagen das ist ja auch das Geniale. Wo packt Bitcoin, kannst du dich noch erinnern, bist du alt genug für Gordon Gekko, Wall Street? Ja?
Ich bin nicht alt genug dafür, aber ich weiß es.
Greed is good. Der Höhepunkt der Fiat-Bubble. Ja, 80er Jahre. Und also das heißt, das sehen wir ja jetzt auch, nicht? Die Menschen sind unser ganzes Leben ist von Fiat Money schon so verwässert und debased, dass viele Menschen suchen natürlich nach Möglichkeiten, quasi schnell reich zu werden, bla bla bla. Das heißt, Bitcoin packt dich durch den Preis, gerade jetzt, wenn es raufgeht, an deiner schwächsten Stelle im Fiat-System, an der Gier, ja, und zieht dich quasi hinein in diese Welt, und viele bleiben dann hängen und verlieren dann mit der Zeit die Gier, weil sie quasi das Problem gelöst haben, das die Gier ultimativ ausgelöst hat. Und Das heißt, ja, du hast recht. Es ist die Speicherung und eben zusätzlich der Netzwerkeffekt, dass andere Leute auch dort speichern. Und ja. Ich finde dieses Gedankenexperiment genial. Und Satoshi Nakamoto hat ja auch darauf Bezug genommen. Er hat einmal dieses Zitat gebracht. Ich möchte jetzt also nicht perfekt reproduzieren können, aber gesagt, okay, stell dir vor, ein Metall, das grau in der Farbe, nutzlos in der Verwendung, es ist aber genauso knapp wie Gold, mit einem entscheidenden Unterschied: du kannst es über Kommunikationsnetzwerke, also das Internet, übertragen. Ja, und das Nutzlos ist auch so wichtig, also das ist auch das nächste Problem. Also die Leute scheitern quasi beim intrinsischen Wert, weil sie sagen, na ja, Aktien sind Unternehmen, die produzieren was, und Gold ist zumindest Schmuck, hat einen sozialen Wert, also, aber das ist genau falsch herum. Das beste Geld ist das, was du für nichts anderes verwenden kannst als Geld.
Weil es
das
dann
absolut keinen anderen Zweck hat.
Weil es dann nur Geld ist und nicht nur geldtick ist.
Ganz genau, ganz ja. Genau. Ganz genau.
Alles andere, was noch andere, auch Gold hat ja auch noch einen industriellen Wert, das ist nur geldtick, weil es zum großen Teil, aber nicht zum ganzen Teil zweckentfremdet wurde, um Geld zu sein. Aber Bitcoin hat nur die Eigenschaften von Geld und oder von einem guten Wertspeicher und ist deswegen Geld in purster Form. Und da kann Geld auch als Substantiv genommen werden und nicht mehr als Adjektiv.
Und Fiat Money, da sind wir bei dem, was du vorher gesagt hast, Fiat Money in seiner heutigen Form ist Währung in reinster Form. Was meine ich damit? Ja. Was meine ich damit? Denen wäre es am allerliebsten, wenn kein Mensch auf der Welt auch nur 10 Euro sparen würde, sondern denen wäre es am allerliebsten, wenn sie an einer Zinsschraube drehen und wir sofort dementsprechend handeln. Also, keine Ahnung, Immobilien kaufen, investieren, Kredit aufnehmen, sonst was. Ja, also deswegen zerstören sie ja, glaube ich, durchaus bewusst die Wertspeicherrolle ihrer Währungen, weil sie gar nicht wollen, dass wir das Zeug bunkern. Das bringt ihnen ja nichts, haben sie nichts davon. Die wollen, dass wir es in die Wirtschaft geben und, keine Ahnung was, Sneaker kaufen. Ja.
Stimmt. Das ist auch ein Trend, jetzt wo ich drüber nachdenke, den man auch woanders beobachten kann. Zum Beispiel die Netflix ist Film in rein Information, also Film, Information in Form von Film in reinster Form. Vor Netflix gab es DVDs und die waren auch irgendwie Film, aber irgendwie waren sie auch noch in der echten Welt verankert und waren ein Träger, der zweckentfremdet wurde, um DVDs zu speichern. Aber Netflix hat alle DVDs entmaterialisiert, den Film in IP-Adressen gepackt, bessere Eigenschaften versehen und Netflix ist mehr Film in reinster Form, als die DVD es war, hat dadurch bessere Eigenschaften, die ich als Film brauche. Ich würde gerne 1 Million Filme mit in den Urlaub nehmen. Ich würde gerne auch den neuesten Film per Knopfdruck gucken. Ich möchte gerne einen geilen Film auch direkt an dich senden können. All diese Eigenschaften kann Film nur in reinster Form haben und deswegen ist Netflix viel wertvoller als Blockbuster. Google ist Information in reinster Form. Früher steckte Information in natürlichen Trägern drin, wie Büchern, die gute Träger waren, aber die nur informationsartig waren, weil sie zweckentfremdet wurden, um Informationen zu speichern. Google zieht die Information raus, tut es in IP-Adressen und ist jetzt Information in deutlich reinerer Form, vielleicht sogar in der reinsten Form, und versieht diese Information mit besseren Eigenschaften. Wir können alles per Knopfdruck herausfinden. Wir können jedes Buch quasi durchblättern, nur mit 2 Knopfdrücken. Und dieser Trend, physische Sachen zu entmaterialisieren, sie in IP-Adressen zu packen, denen bessere Eigenschaften zu geben und sie näher an die purste Form von dem zu bringen, was sie sein wollen oder sein sollen, führt dazu, dass die größten Unternehmen der Welt entstehen. Und Bitcoin macht genau das Gleiche mit Geld, führt dazu, dass Geld in reinster Form jetzt zum ersten Mal entstanden ist. Aber anders als die Unternehmen ist Bitcoin mehr ein Protokoll. Es ist kein Unternehmen, was kontrolliert wird. Es ist ein Protokoll, wie das Internet ein Protokoll ist, wie Sprache ein Protokoll ist. Sprache ist Information in reinster Form, wie Mathematik ein Protokoll ist, wie E-Mail, das nicht E-Mail-Programme, nicht Gmail, sondern das E-Mail-Protokoll ein Protokoll ist. Und von all den Protokollen, egal welches, wenn ich da rein investieren könnte, würde ich da rein investieren. Aber man kann in keine dieser Protokolle investieren. Aber all diese Protokolle zusammen, Mathematik, Sprache, Internet und Kommunikation übers Internet, quasi E-Mail, all die zusammen wurden gebraucht, um Werte in reiner Form zu kreieren, und das ist Bitcoin. Und das ist zum ersten Mal, dass man da rein investieren kann.
Und du hast vollkommen recht. Vollkommen recht. Nur, dass, also Bitcoin ist Geld in reinster Form. Aber das Problem ist, dass als Netflix entstanden ist, haben auch viele gesagt, es wird nichts werden und so, aber als Netflix entstanden ist, wussten wir zumindest, was Filme sind.
Mhm.
Ja? Die meisten, also heutzutage wissen wir gar nicht, was Geld ist. Wir bekommen eine Propaganda-Version von dem, was Geld ist. Ja? Und deswegen können so wenige Menschen sehen, was Bitcoin ist. Weil wenn du durch den Blick eines Fiat-Blickwinkel auf Bitcoin siehst, dann siehst du maximal das Spekulationsobjekt. Aber nicht die Tatsache, dass da Geld ist. Ja? Weil da müsstest du ja so weit gehen zu sagen, Gold ist Geld. Aber du glaubst ja nicht, dass Gold Geld ist. Du glaubst ja, dass Gold nur ein Boomerang ist. Ja? Ja. Und das Faszinierende mit der reinsten Form, und das ist auch wieder Gigi, ja, der mit dem genialen The Map is the Territory. Also normalerweise ist eine Karte, eine Landkarte, auch das wurde dematerialisiert durch Google Maps, aber Google Maps ist natürlich nicht, die Landkarte von Deutschland ist nicht Deutschland. Aber bei Bitcoin ist die Landkarte auch das Land. Das heißt, die Information ist das Asset. Es gibt kein Asset, es gibt nichts anzugreifen, es gibt nichts, der Zugriff auf die Transaktionen, die Ausübung der Transaktionen ist quasi das Asset. Das heißt, die Information des Zugriffs ist das Asset. Das sagt ja auch Knut von Holm, sagt zum Beispiel, wir sind Bitcoin. Weil solange wir unsere Private Keys oder nur die Information darüber, wo die Private Keys liegen, mit uns herumtragen, sind wir quasi die einzige physische Entsprechung von Bitcoin. Ja? Und das ist auch etwas, das natürlich niemand checken kann. Also man kann es den Leuten erklären mit, keine Ahnung, einem globalen Google Sheet, ja, an dem alle einschreiben dürfen, ihre Transaktionen, alle 10 Minuten wird zusammengefasst und dann wird ein neuer Google Sheet aufgemacht. So, das verstehen vielleicht noch ein paar Leute. Aber das ist einfach zu mindblowing, dass es sowas etwas jetzt gibt. Und es ist gleichzeitig so einfach und so logisch, und dass so etwas entstehen muss aus dieser digitalen Informationsrevolution der letzten 20 Jahre. Und wir vergessen ja immer, dass das quasi vor 3 Sekunden begonnen hat. Wir glauben ja, weil wir hier mit iPhones rumlaufen und uns über Zoom unterhalten, dass wir quasi wissen, was die digitale Revolution mit sich bringt. Ja, Pustekuchen wissen wir, gar nichts wissen wir. Ja.
Stark, stark. Ich habe mich schon wirklich gefragt, warum ist es so schwer, Bitcoin zu verstehen, wenn wir doch genau diese Entmaterialisierung und die Transformation der Sachen in ihre reinste Form mit den besten Eigenschaften schon ein paar Mal erlebt haben mit Netflix und Google. Aber du hast es genau auf den Kopf gehauen, indem du gesagt hast, dass bei Netflix und Google wusste man schon, was das unterliegende Ding ist, bevor es Netflix und Google gab.
Ich meine, fairerweise muss man sagen, bei Internet und E-Mail wusste man es nicht so genau. Da hat es auch länger gedauert.
Hat es auch lange gedauert. Wann ist das Internet gegründet worden? 1984 oder sowas?
Ja, das geht bis in die 70er Jahre zurück. Ja, aber ich glaube, massentauglich ist es halt, dann gab es die große Dotcom-Bubble. Da haben dann alle verstanden, das wird mal groß. Und dann kommt noch dazu, dass wir alle dazu geneigt sind, zuerst zu übertreiben, zu glauben, das wird morgen die Welt umhauen. Und wenn das nicht passiert, vergessen wir es wieder. Ja. Und bei Bitcoin kommt aber noch was dazu. Da gibt's von Anil Seth so dieses geniale Ding, das ich immer wieder zeige, dass nicht nur der Computer hat die Zeitung dematerialisiert und den Fernseher und so weiter dematerialisiert. Aber Bitcoin dematerialisiert ja ultimativ nicht das Geld, nicht unbedingt das Geld. Das Geld, also sozusagen, wie wir es heute kennen, die Währungen sind ja auch schon digital, das ist schon richtig, aber eben den Wertespeicher.
Ja.
Und wenn du aber nicht verstehst, was Geld ist, und wenn du nicht verstehst, dass der Grund, warum Vanguard und BlackRock so groß geworden sind seit den 70er Jahren, vor allem der ist, dass die Währung zerstört wird und deswegen die Menschen ihren Wertspeicher woanders reinstecken müssen. Wenn du allen Ernstes glaubst, dass der Wachstum des Aktienmarktes nur daran liegt, dass die Unternehmen zu innovativ sind, dann kannst du natürlich nicht sehen, dass es daran liegt, dass die Währungen zerstört werden.
Ja.
Und jetzt gerade haben wir Bitcoin auf Allzeithoch, Gold auf Allzeithoch und Aktienmärkte auf Allzeithoch. Und von Ägypten bis Türkei brechen die Währungen zusammen. Und die Leute glauben immer noch, ja, also ein Bullenmarkt.
Ja, das ist, wenn man die Performance von Aktien, auch, aber auch Immobilien und ehrlich gesagt auch Gold, aufträgt gegen die Geldmengenerweiterung, dann kriegt man ein Wachstum von maximal 1-2%. Mhm. Ich habe letztens einen Graphen gesehen von dem S&P 500, mhm, ohne Dividenden, muss man dazu sagen. Der ist auf dem gleichen Punkt jetzt, oder 2023 war auf dem gleichen Punkt wie 1960, wenn du das gegen die Geldmengeninflation aufträgst. Aber auch das, das ist ja auch schon wieder eine in die Irreführung der normalen Bevölkerung, dass der Inflationsbegriff beliebig definiert wird durch den Warenkorb, der jedes Jahr geändert werden kann, wo du dir die Inflation so zusammenschustern kannst, wie du sie haben möchtest.
Also um es jetzt plakativ zu sagen, wenn nicht mit der Dotcom-Bubble und dem Internet, das wir jetzt gerade besprochen haben, seit dem Jahre 2003, 2004 durch die reale Anwendung ein unglaublicher Deflationsdruck entstanden wäre, der all diese Dinge dematerialisiert hat, für die wir vorher viel Geld ausgegeben haben, dann hätten wir wahrscheinlich in der westlichen Welt schon vor 15 Jahren eine Hyperinflation gehabt.
Ja, aber, ja, technischer Fortschritt hat das, ja. Mhm.
Aber der technische Fortschritt hat diese ganze Inflationierung ermöglicht, ja, und hat dann eben diese hyper erfolgreichen Unternehmen geschaffen, die von beiden Seiten profitieren. Sie profitieren davon, das Leben billiger zu machen, und dann fließt das entwertete Geld auch noch in ihre Aktien.
Ja.
Also Jeff Bezos ziehe ich meinen Hut. Hätte ich keinen auf, aber Jeff, ich hoffe, Jeff hat's verstanden. Hast du gehört, dass Jeff mit Michael Saylor Party gemacht hat?
Ich glaube, das ist ein bisschen Falschinformation, weil als ich das mir angeschaut habe, die waren am gleichen Ort, aber an unterschiedlichen Tischen.
In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell, und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt's gleich 5% Rabatt. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien, unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Und ich weiß nicht, ob die miteinander geredet haben, aber das habe ich auch gesehen. Und dann, Bezos hat ja auch 8 Milliarden verkauft. Es wird mich nicht wundern, wenn er das hat. Und vielleicht hat Michael Saylor seine Chance auch genutzt, um mit ihm zu sprechen. Und ich meine, Jeff hat ja jetzt nichts mehr zu tun, nicht mehr so viel zu tun. Der hat wahrscheinlich auch ein offenes Ohr für sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das verstanden hat, weil, also er ist ein Mann eines Kalibers, der sowas schnell verstehen kann. Aber ich meine, auch technischer Fortschritt hat uns quasi gerettet. Grundsätzlich alle Sachen, die gut für die Menschheit waren, wurde von Ingenieuren gebaut. In irgendeiner Form. Die Flugzeuge, Transportmittel, Kühlschränke, das ist alles von, oder sag mal von Naturwissenschaft, von Forschern wurden solche Sachen gebaut. Und diese ganzen Errungenschaften, die wir haben, Häuser, Autos, Boote, Flugzeuge, das sind alles Sachen, die gebaut worden sind mit der Annahme von Energieerhaltung. Und jetzt haben wir das wichtigste System auf der Welt, das Geldsystem. Das wurde nicht von Ingenieuren gebaut und basiert auch überhaupt nicht auf der Annahme von Energieerhaltung. Mhm. Das Geldsystem wurde von Politikern erdacht und basiert darauf, dass ein paar wenige, und zwar die Zentralbank, so viel Geld drucken können, wie sie wollen, nach Belieben. Und Das kannst du in der Physik auch machen, nur dann verwässerst du all die anderen Sachen, die schon da waren. Also wenn ich jetzt einen heißen Stab habe und ich tue den in eine Badewanne, dann heizt er die Badewanne auf. Wenn ich jetzt noch mehr Wasser hinzufüge, dann heizt er auch das Wasser auf, aber die Durchschnittstemperatur wird fallen. Und genauso ist das mit Geldmengenerweiterung. Je mehr Geld du druckst, desto weniger wert ist die einzelne Geldeinheit. Und auch wenn MMTler sagen, das stimmt nicht, und klar hat die Geschwindigkeit des Geldes auch einen Einfluss darauf, aber du kannst es dir einfach vorstellen, wenn ich jetzt einen 10-Euro-Schein hochhalte und es gibt nur 100 10-Euro-Scheine auf der Welt, dann würdest du sehen, Alter, next Jeff Bezos sitzt hier vor der Kamera. Wenn ich aber einen 10-Euro-Schein hochhalte und es gibt 100 Millionen 10-Euro-Scheine, dann wärst du nicht so impressed. Und Bitcoin ist das erste System, was von Ingenieuren gebaut wurde und was auf der Annahme von Energieerhaltung funktioniert und was auch für alle objektiv verifizierbar ist. Also dann sagen Leute ja, Bitcoin ist nur ein Glaubenssystem und morgen glauben sie an was anderes. Da würde ich sagen, nee, das stimmt nicht, weil, also ja, es ist ein Glaubenssystem, so wie alles andere auch, aber es gibt Glaubenssysteme, die sind rational und es gibt Glaubenssysteme, die sind nicht unbedingt rational oder nicht objektiv verteidigbar in jeder Situation. Ich habe mir, in meinem Podcast habe ich dafür den Alien-Test entwickelt. Wenn ein Alien-Test auf die Welt kommt, was würde er verstehen und was würde er nicht verstehen? Meinungsfreiheit, ein wahnsinnig wichtiges Konzept, würde er nicht verstehen. Das ist ein Glaubenssystem, aber ein fragiles Glaubenssystem, weil man kann auch nicht dran glauben und es ist auch recht leicht, Leute davon zu überzeugen, nicht dran zu glauben. Deswegen finde ich, ist Meinungsfreiheit sehr schützenswert. Valentinstag ist auch ein Glaubenssystem. Flugzeuge sind kein Glaubenssystem. Ein Alien, der auf die Welt kommt, würde Meinungsfreiheit nicht verstehen, er würde Valentinstag nicht verstehen, er würde Flugzeuge vielleicht kurz nicht verstehen, aber er würde, nachdem er 100 Flugzeuge gesehen hat, die fliegen und sich die Physik angeguckt hat, würde er sagen, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das Strömungsformel am Flügel, Impulserhaltung beim Start, so bla bla bla. Okay, das Flugzeug kann fliegen, ich habe es mir in der Theorie überlegt, weil Physik ist kein Glaubenssystem und ich sehe es in der echten Welt, wie das funktioniert. Deswegen ist es rational, an Flugzeuge zu glauben und deswegen gibt es die Flugzeugindustrie auch schon lange und es ist kein Glaubenssystem, wo man morgen einfach sagt, ich glaube nicht dran. Und das Gleiche ist Bitcoin auch. Bitcoin ist rational objektiv verifizierbar. Es hat die Eigenschaften, die wir brauchen. Es ist begrenzt. Es hat keinen Chef. Es ist leicht verifizierbar. Es ist leicht transportabel. Ich kann es gut von mir zu dir senden. Ich kann unendlich Geld oder so wenig Geld wie möglich drin speichern. Das sind alles Sachen, die von außen objektiv verifizierbar sind. Das heißt, immer wieder, wenn Bitcoin weggenommen wird und wieder introduced wird, würden immer wieder Leute daran glauben, weil es rational die beste und objektiv verifizierbar die richtige Entscheidung ist.
Vollkommene Zustimmung. Ich muss nur kurz die Politiker in Schutz nehmen, weil du gesagt hast, dass das Geldsystem, das wir heute haben, wurde von Politikern gebaut. Die Politiker tragen ultimativ die Verantwortung, aber gebaut wurde es von einem Haufen soziopathischer Ökonomen mit Gottkomplex. Ja.
Das recht.
In Gemeinschaft mit soziopathischen Bankern mit Gottkomplex. Ja. Die sich mit der Zeit gedacht haben, das ist eigentlich schlau, den Politikern nehmen wir die Druckerpresse weg und dann machen wir unser eigenes Geld, ja, und dann verkaufen wir das der ganzen Welt noch als unbedingt notwendig, ja. Und was ich besonders arg finde an dem ist auch, dass es auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rassistisch ist, zu sagen, ja, also das braucht eine Zentralbank und nur der Staat kann das Geld organisieren und wenn das in Afrika und Südamerika nicht funktioniert, dann halt nur, weil die zu blöd dafür sind.
Mhm.
Ja, das ist so die Antwort. Wir können das bei uns, ja, und jetzt sehen wir es eh, also es ist auch ganz faszinierend zu sehen, ja, Bitcoin ist jetzt in All-Time-Highs bis zum Euro und zum Pfund, da sehen wir auch die Abwertung dieser Währungen gegenüber dem Dollar wiederum. Ja, und da reden wir noch gar nicht von den Entwicklungsländern oder Schwellenländern und so weiter. Also es ist ja auch, wenn man es ganz banal sagt, die Vorstellung, dass wir jetzt bauen wir 180 verschiedene digitale Zentralbankwährungen.
Ja.
Ja, mit genau diesem geschlossenen, du hast es ist schon länger her, dass du es erwähnt hast, aber es ist genau dieses geschlossene Mindset, dass das Ganze von einer zentralen Stelle organisiert werden muss und die sind so verbohrt inzwischen, dass sie es nicht mal schaffen. Ich sage mal, die ganzen Präsentationen enden dann damit, dass ja, und das muss mit allen anderen 189 Zentralbankwährungen kompatibel sein.
Ja.
Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Es macht eigentlich sozusagen ökonomisch betrachtet, macht es nicht, ultimativ reicht einem Geld. Und das ist lustigerweise auch der Grund, warum die Europäer sich über beide Ohren anscheißen, ja, vor dem Dollar und vor den Stablecoins, weil sie natürlich wissen, dass es den Euro eigentlich nicht braucht. Wir könnten eigentlich einfach den Dollar nutzen. Und jetzt nutzen wir ihn immer mehr.
Das ist so klar, könnten wir einfach den Dollar nutzen, weil, also wir könnten ein Geld nutzen, was nicht kontrollierbar ist, aber wenn wir den Dollar nutzen würden, würden die dann nicht einfach ihre Inflation auf uns exportieren?
Weil ja, das tun sie sowieso. Das tun sie sowieso, Florian. Ja. Die exportieren seit 7 Jahrzehnten ihre Inflation in unglaublichen Mengen ins Ausland, aber das ist gar nicht der Punkt. Also, ich meine jetzt aus der Perspektive eines Zentralbankers, der sich ohnehin nur Zentralbankgeld vorstellen kann, ist die Vorstellung, dass ein Zentralbankgeld, dass quasi ein ausländisches Zentralbankgeld für die Bevölkerung breit nutzbar wird, ist für den die absolute Hölle. Weil stell dir vor, wir entscheiden einfach alle, es gibt Bitcoin gar nicht, oder wir denken gar nicht an Bitcoin, sondern wir entscheiden einfach alle, wir flüchten jetzt in USDT, ja? Mhm. Und das hast du irgendwie auch das Problem. Also in den Entwicklungsländern, in Indonesien, in der Türkei und so weiter, wenn die dort gegen Krypto vorgehen, die gehen gar nicht gegen Bitcoin vor. Die haben Bitcoin gar nicht verstanden. Aber was sie verstanden haben, ist, dass die Leute einfachen Zugang zu Dollar-Derivaten haben und das stört sie schon. Weil dann verlierst du die Kontrolle über den Zahlungsverkehr und das ist ja in ihren Augen das Wichtigste. Ja? Und die Speicherung auch, aber den Zahlungsverkehr besonders. Deswegen gibt's jetzt den digitalen Euro. Aus purer Angst vor einer Dollarisierung eigentlich der Gesellschaft.
Ja, der digitale Euro ist ein Gefängnis oder ein Überwachungssystem, ein Gefängnis, eine Halsstalle in Form von Geld.
Ja.
Also das ist dann gar nicht mehr geltig, das ist dann gefängnisartig.
Ich glaube nicht, dass der jemals kommen wird.
Meinst du nicht?
Nee.
Ich glaube, in den USA auf jeden Fall deutlich schwieriger als in der EU. Ich finde es in der EU nicht offensichtlich. Also, egal mit wem ich rede, wenn es keine Bitcoiner sind, finden sie es komisch, digitaler Euro, aber so halb, naja, ist ja digital. Unser Euro ist doch eh schon digital, so sagen sie mit ihrem Online-Banking und so.
Also,
ich sehe da nicht eine große, ich sehe da keine große Gegenbewegung, wenn ich ehrlich bin.
Also, die Banken hassen es.
Ja, das ist der Vorteil.
Geh mal auf die Straße und frage irgendjemanden, ob etwas passieren wird, das alle Banken ablehnen.
Ja, nein.
Ja? Okay, die Banken hassen es, die Nationalpolitiker hassen es, also die es verstehen, sollten es auch hassen, weil es eigentlich eine Form von Machterweiterung auch der EZB ist. Weg von der nationalen Politik. Aber das Allerlustigste ist ja, die EZB sorgt selbst dafür, dass es sie nie geben wird. Weißt du wie?
Nee.
Wenn du wirklich garantieren willst, dass in Europa etwas scheitert, dann erwähnst du bei jeder Gelegenheit, dass wir das tun, um uns von den Amerikanern unabhängig zu machen.
Ah ja, das stimmt. Ja, das
irgendwann kommt das in Washington auch an, du.
Ja, ja, okay. I like it. Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. Gib mir Hoffnung. Ich fand es nämlich nicht so offensichtlich, aber das gibt mir tatsächlich Hoffnung.
Ich bin gespannt. Ich mache auch bald eine Debatte dazu mit Leuten, die sich da besser auskennen, die da auch tiefer drin sind in den politischen Prozessen. Und ich finde schon, dass wir es ernst nehmen sollten. Ich finde auch, dass wir als Zivilgesellschaft daran teilnehmen sollten. Wir sollten nicht nur uns auf die Bitcoiner-Position zurückziehen und sagen, das wird eh nie kommen. Man sollte ruhig an dem Dialog teilnehmen. Aber ich glaube, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ob er kommt oder nicht, ich glaube es nicht. Aber ich meine, ich mache mir grundsätzlich Sorgen, dass sozusagen die Kontroll- und Zentralisierungsmechanismen in Europa aus Angst vor Kontrollverlust immer schlimmer werden. Ja, also auch von Brüssel ausgehen und so. Und da würde der digitale Euro natürlich hineinpassen. Ja, aber.
Also mein Problem ist, ich sehe die Incentives. Und die Incentives von denen, die die Regierung, die Gesetze machen, stehen ganz eindeutig darauf, dass sowas kommen muss. Aber gleichzeitig hast du auch recht, die Incentives der Banken stehen dagegen. Die Incentives der USA stehen dagegen. Und das sind wahrscheinlich stärkere Akteure als alleine die Regierung der EU.
Also ich meine, ganz banal, ohne jetzt allzu lange über den digitalen Euro zu reden, aber die Frage habe ich auch schon mal einer Notenbankerin gestellt, ja. Jetzt machen die das, geben die das Bargeld heraus. Das ist das offizielle gesetzliche Zahlungsmittel. Der digitale Euro ist die digitale Entsprechung dazu. Und das, so weit verstehe ich es noch, dass ich sage, okay, ihr seht eure Aufgabe als zur Verfügungstellung von gesetzlichem Zahlungsmittel und im digitalen Raum ist das nicht möglich. Da ist alles Buchgeld. Deswegen wollt ihr da jetzt eine Alternative schaffen. Ja? Aber weil die Banken eben Sorge haben, dass sie quasi ausgeschaltet werden, gibt es dann eine Obergrenze. 3.000, mir darfst nicht mehr als 3.000 Euro auf deinem digitalen Eurokonto haben. Ja? Abgesehen, dass alleine die Einführung der Obergrenze schon mal zeigt, was das eigentlich für ein sinnloses Unterfangen ist, finde ich es als Bürger eine absolute Frechheit. Weil warum, wenn mir die öffentliche Stelle eine Struktur, eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, warum darf ich die nicht nutzen, wenn ich will? Ich verstehe es nicht. Wenn sie könnten, könnte ich mein ganzes Geld bei der Notenbank anlegen. Ist ja nicht meine Aufgabe, die Bank zu unterstützen. Ja, ich könnte ja auch alles in Bargeld bunkern.
Ja.
Also das sehe ich nicht ein. Aber das ist nur so ein kleiner Punkt, ja.
Verstehe ich. Wobei, das fände ich schon wieder gefährlich, weil dann ist der Fuß in der Tür schon drin. Die Infrastruktur ist schon ausgelegt, jeder hat sich dran gewöhnt. Dann passiert eine Krise und dann sind die Banken weg und auf einmal gibt es nur noch den digitalen Euro. Kann ich mir vorstellen. Muss aber nicht,
wo ich habe leider keinen Aluhut da, ja.
Ja.
Aber das ist der Punkt 5 im Kommunistischen Manifest. Es gibt nur eine Bank. Es gibt nur einen Staat, eine Bank im ganzen Staat. Ja. Und das ist ultimativ die Angst der Banken. Die Angst ist der Banken ist gar nicht so sehr, dass sie von der EZB ersetzt werden im Alltag, sondern dass wenn es hart auf hart kommt, kann die EZB dann sagen, naja gut, die Einlagen sind gesichert, die Bank wird abgewickelt und alle stehen gut da. Die Politiker stehen gut da, weil die Einlagen gesichert wurden, die EZB steht gut da, weil die Banken nicht gerettet wurden, weil in der Öffentlichkeit haben ja die Banken das schlechte Image, nicht die Notenbanken.
Ja.
Die Notenbanken haben aus irgendeinem Grund immer noch ein gutes Image.
Ja, das stimmt.
Außer in Argentinien.
Ja, okay.
Die sind schon so weit. Ja. Die sind schon in der Zukunft.
Ich habe eine Frage noch an dich und zwar, wie siehst du den ETF von Bitcoin? Weil das ist die News in diesem Jahr gewesen. Oder wir sind ja jetzt erst jung in dem Jahr, aber darum dreht sich alles. Der Kurs ist danach, also ganz kurzfristig nicht, aber dann recht zügig sehr in die hohe Höhe geschossen. Mhm. Wir haben neue All-Time-Highs berührt, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, vielleicht auch durchbrochen bei der Veröffentlichung. Und ja, wie siehst du das Thema? Fände ich noch interessant, was du dazu sagst.
Also, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, also aus Sicht von BlackRock ist es schon mal eine hochinteressante Einsicht. Ja, es kommt noch dazu, da gibt es einen tollen Podcast, es ist halt was Neues. Ja, also das musste man erst gestalten, mit der SEC ausmachen und so weiter. Und im Jahr 2004, als der Gold-ETF zugelassen wurde, das war auch extrem spannend, weil das war damals auch ganz neu. Das musste man komplett wie Bitcoin auf die grüne Wiese stellen, ja, und alles neu organisieren. Und es hat damals einen gewaltigen Gold-Bullenmarkt ausgelöst. Aber das Lustige ist, es war ja nicht BlackRock. BlackRock hat bis heute nur den zweitgrößten Gold-ETF und ich bin mir sicher, wenn Larry Fink in der Früh aufsteht, denkt er jeden Tag kurz dran,
ja,
dass er nur den zweitgrößten hat. Deswegen musste er jetzt zumindest schnell handeln. Ja, ich glaube, dass er versteht, dass Bitcoin eine Alternative ultimativ zum Währungssystem ist. Und es gibt auch Zitate von ihm, wo er das erwähnt hat. Also ich glaube schon, dass es grundsätzliches Verständnis gibt. Aus Bitcoiner Sicht, der ultimative Wert von Bitcoin kommt, wie wir es vorher schon besprochen haben, aus der Tatsache, dass ich da meine ökonomische Energie speichern kann und auch, dass ich es als Information für mich halten kann. Not your keys, not your coins. Ja. Das heißt, es sollte im Interesse ultimativ auch der Notenbanken und sogar, also die Notenbanken, wenn sie später auch Bitcoin kaufen werden, nehmen wir mal an, dass es schon passiert. Das haben wir auch schon besprochen. Aber es sollte auch im Interesse der Staaten und der Finanzplätze sein, dass dieses dritte Drittel der eigentlichen Bitcoin-Nutzung nicht verloren geht, weil sonst geht nämlich tatsächlich das Werteversprechen von Bitcoin verloren. Also das Werteversprechen von Bitcoin liegt eigentlich in seiner klassischen Peer-to-Peer self-hosted Nutzung. Ja? Nichtsdestotrotz ist es vollkommen logisch, dass sowas wie die ETFs kommen werden. Was hat Edward Snowden gesagt? Bitcoin ist die größte Innovation in der Ökonomie seit der Erfindung der Münze. Ja, ist ein simpler Satz, der sehr bedeutungsvoll ist. Ja. Und dass jetzt die Wall Street sich die größte Innovation in der Ökonomie seit der Erfindung der Münze entgehen lässt, das können wir jetzt nicht glauben, ja, sondern wie reagierst du, wenn du einmal eingesehen hast, dass Bitcoin so bedeutsam ist, dass es weiter wachsen wird und in der Bedeutung weiter wachsen wird und auch die Welt verändern wird? Wenn du ganz oben bist in der Fiat-Pyramide, was ist der beste Weg?
Also du hast zwei Optionen. Entweder du kämpfst dagegen oder du kanalisierst es in deine Richtung.
Und wie kanalisierst du es am besten in die Richtung derer, die heute schon die Reicheren sind?
Indem du es für dich nutzt, indem du ein Vehikel machst, wo deine Kollegen und du investieren können und wo du vielleicht sogar noch Fees von den Investoren kriegst.
Indem du den Preis auf eine Höhe hebst, indem es für die breite Masse keine Möglichkeit mehr gibt, bedeutsame Mengen zu sich zu holen.
Zumindest self-hosted nicht, weil der ETF ist aber, ja, deutlich günstiger.
Ja, und dann verdienst du Gebühren, aber bedeutsame Mengen bekommen die Plebs, die Unwashed Masses dann nicht mehr.
Ja, ist ja jetzt schon so, dass die meisten irgendwie denken, sie haben den Zug verpasst. Und wenn der Preis sich verzehnfacht, dann ist das nur noch ein Asset. Ähnlich wie hochwertige Immobilien, was nur noch die Reichen spielen können, obwohl es jeder kann.
Das ist schon wichtig. Es gibt außer Goldmünzen kein Asset und Goldmünzen mit Einschränkungen, wo du auf Augenhöhe mit Larry Fink und George Soros investieren kannst. Auch nur wenn die investieren 500 Millionen, du investierst 500 Euro. Ja. Aber das Asset, in das du investierst, ist genau gleich. Du kannst dir, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du, ich kann mir keine Wohnung irgendwo in London kaufen, in den Luxusvierteln. Mhm. Ja? Das ist schon spannend und das dürfen wir auch nicht vergessen, das auch zu transportieren. Also die Leute können schon mitmachen. Ja? Aber wenn du selbst deine eigene Position verteidigen willst, dann ist es am einfachsten, indem du den Preis so weit hinauftreibst, dass auch diejenigen, die schon früh eingestiegen sind, anfangen zu verkaufen in der Annahme, dass es ja wieder runtergeht, ja, dass sie wieder einsteigen können. Und deswegen ist dieses, gibt den Leuten nicht eure Bitcoin, das ist schon, also diese Kern-Bitcoin-Folklore, die ist schon gut und wichtig.
Ja, ja? Das stimmt. Also, wo du gerade das sagst, warum ist es denn so, dass man bei Bitcoin, insbesondere bei Gold zum größten Teil, auf gleicher Ebene spielt wie die Reichen, egal wie viel Geld man hat? Und ich glaube, auch da kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. Das liegt daran, dass Bitcoin in seiner reinsten Form vorliegt. Genau. Bitcoin ist Geld oder ist Geld mit Eigentumsrechten in seiner reinsten Form. Genauso wie Bücher und Bibliotheken früher nur für die Reichen und Wohlhabenden zugänglich waren, hat die Transformation von Google Informationen in eine reinere Form gebracht und hat den Zugang dazu demokratisiert. Genauso Netflix mit Filmen und das Gleiche macht Bitcoin jetzt mit Wertspeichern. Es gab schon geltige Wertspeicher, die als solche benutzt wurden, die aber auch nur für die obere Schicht zugänglich waren. Jetzt ist die Frage, wie definiert man obere Schicht? Aber Immobilien ist was eher für Reiche, Aktien auch. Und wenn du sagst, ja gut, aber du kannst auch als Mittelständler das holen. Ja, aber auch ein Mittelständler ist auf globaler Ebene sehr, sehr reich. 80% der Leute hat ja hat noch nicht mal ein Konto, also ein Depot. So. Und Bitcoin tut Geld in reinste Form und damit hast du auch Eigentumsrechte in reinster Form. Und deswegen kann ich genauso wie Larry Fink Bitcoin halten und er hat keinen Vorteil, wenn er ein Bitcoin ist, im Vergleich zu mir.
Finde ich cool. Ist sogar noch besser, weil es tatsächlich so ist, dass die Einzelperson in Bitcoin eigentlich sich einfacher bewegen kann als ein Staat oder ein Unternehmen.
Ja.
Weil du bei Staat und Unternehmen immer Lösungen brauchst und Bilanzen und so weiter. Als Einzelperson kannst du wirklich Bitcoin in seiner allerreinsten Form verwenden. Ich glaube, in Unternehmen ist es interessant, weil kann ich quasi meine Rücklagen erhöhen, B, kann ich mich auch interessant machen für andere Investoren, die zum Beispiel, ja, wenn du als Unternehmen Bitcoin investieren willst, kannst du entweder selbst Bitcoin auf die Bilanz legen oder du investierst in Firmen, die Bitcoin auf der Bilanz haben oder was mit Bitcoin machen. Aber, und das ist schon wichtig, das Problem, wenn jetzt letzte Woche hatte ich den Luca da, den Molekularbiologen, der dann erklärt hat, naja, er geht arbeiten ins Labor und am Abend muss er sich dann noch ein Wirtschaftsstudium zulegen, damit er weiß, wo er das Geld investieren kann. Und dieses Problem haben aber die Superreichen auch.
Ja.
Weil wie viele Schlösser in Frankreich willst du denn kaufen?
Ja.
Ja, wie viele Yachten kannst du denn besitzen? Wie viele Wohnungen in London kannst du kaufen? Ja, also irgendwann einmal wird dieses ganze Geld verwalten, ist ja auch einfach nur Arbeit. Ja. Da hast du dann dein eigenes Family Office, das muss sich dann darum kümmern, das Geld zu verwalten, ja? Und ja. Bitcoin löst dieses Problem auch für die Superreichen.
Ja. Was sagt Michael Saylor, Bitcoin, ist es nicht oft, dass eine Lösung das Problem der Reichen als auch der Armen gleichzeitig löst?
Hat er das gesagt?
Das hat er gesagt, ja.
Na, siehst du?
Und generell die Progression, die du gerade gesagt hast, ist ja auch ein Symptom von dem Fiat-Geld. Ne? Früher hat es gereicht, wenn eine Person gearbeitet hat. Die konnte die gesamte Familie ernähren und ein Haus kaufen. Dann hat die zweite Person, in dem Fall war es dann historisch die Frau oft, auch noch gearbeitet. Und dann hat das gereicht, um eine Familie zu ernähren und ein Haus zu kaufen. Irgendwann hat das aber dann nicht mehr gereicht. Dann hat man angefangen, Schulden aufzunehmen, um ein Haus zu kaufen und eine Familie zu ernähren. Da hat das aber auch nicht mehr gereicht. Da hat man angefangen, Schulden aufzunehmen und noch mit dem Geld, was übrig blieb, angefangen, einen Hedgefonds zu leiten, in dem man selber Aktien gekauft hat. Mhm. Das hat dann aber auch nicht mehr gereicht. Jetzt möchte jeder irgendwie noch so nebenbei vielleicht ein kleines Business starten, um noch ein Nebeneinkommen zu haben. Und all das, was wir jetzt tun, zu zweit Geld verdienen, Schulden aufnehmen, und ein Business starten, Hedgefondsmanager sein, all diese Sachen hat früher eine Person alleine mit ihrem normalen Gehalt gemacht und eine Familie genauso ernährt, wie du es jetzt kannst.
Weil ein inflationierendes Fiat-System am Anfang immer besser funktioniert als am Schluss.
Genau, weil am Schluss ist es so verwässert, dass es immer mehr verwässert werden muss, um am Leben erhalten zu werden. Und dann ist es eine Todesspirale.
Und ironischerweise sitzen aber dann am Schluss die ganz an der Spitze,
ja,
die am Anfang aufgewachsen sind und sich denken, ja, war toll, top Sache. Ja, ja. Ja, die 50er, 60er Jahre, super, super Geschichte.
Ja, ja. Ich meine, wenn du nah an der Geldschöpfung bist, dann freust du dich ja darüber. Ne? Also wenn Energieerhaltung nicht eingehalten wird und du aber derjenige bist, der die Energieeinheiten hinzufügen kann, dann ist das natürlich eine super Sache für dich.
Hast du das Video gesehen vom neuseeländischen Notenbankchef?
Nee. Ach so, doch, das, wo die so sich drüber lustig machen.
It's a great business to be in Central Bank. We print money and people believe it. Und alle klopfen sich auf die Schulter. Weil das Ding ist ja, wenn du dann so nah am Noten, an der Druckerpresse bist, ja, und alle sagen dir, obwohl du in deinem Leben noch nie was geleistet hast, wie genial du bist, naja, nach 10 Jahren glaubst du es selbst.
Ja.
Ja?
Beziehungsweise, wenn du nicht hinterfragst, was Geld ist, glaubst du es vielleicht sogar auch direkt. Dann denkst du, du machst was Wichtiges. Aber ich will, weißt du, eine Sache, die ich erfahren habe, ist, in der Kommunikation von Bitcoin versuche ich gar nicht so sehr den Staat oder so zu haten, weil das wird uns ja eh schon nachgesagt. Und dann schalten manche Leute immer gern ab. Deswegen, ich drifte da manchmal rein, aber ich versuche das zu vermeiden.
Also zum Abschluss vielleicht noch das. Ich verstehe, dass du das vermeiden willst. Ich will das auch vermeiden. Mises und Hayek waren auch keine Staatsgegner, sondern die wollten einen, ich sage immer auch ein morbidly obese Staat ist ja auch kein starker Staat, ja? Ja. Der hat Diabetes, ja, dem fällt schon das linke Bein ab, ja. Ein schlanker, quasi Muay Thai boxender Staat, ja. Das ist doch ein starker Staat, ja. Ja. Aber die Leute, die nach einem starken Staat rufen, sind die direkt an seinen Zitzen hängen. So, ja. Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern was halt spannend ist am Bitcoin, und ich glaube, das ist ein guter Abschluss, der mir auch wichtig ist. Und das ist auch sieht man auch an der Diskrepanz zwischen der MMT und Bitcoin. Für MMT ist Geld total politisch. Und Bitcoin ist das Gegenteil. Bitcoin ist total unpolitisch. Im Sinne von, egal wer an der Macht ist, egal wer am lautesten schreit, niemand kann an Bitcoin rumdoktern. Und ultimativ geht es darum, in unserem heutigen demokratischen Fiat-System, genauso wie in diktatorischen, aber auch in unserem, vor allem in unserem demokratischen Fiat-System, wo es darum geht, wer sozusagen am populärsten ist. Ultimativ wollen die Leute ja näher ran an die Gelddruckerpresse. Ja? Und mit Bitcoin kommst du dann aber in eine Welt, und das ist die Welt, die ich mir wünsche, ist so, die werden gewählt, denken sich, ja, wir können unseren Shit umsetzen und so, und dann machen sie die Tür auf, da steht drauf Gelddruckerpresse und drin ist leer. Nichts mehr drin. Ja. Und lustigerweise war das ja ultimativ, also ursprünglich die Idee hinterm Euro.
Ja. Ach so, ja. War das die Idee hinterm Euro?
Die Idee hinterm Euro war, die Südländer, weil das ist genau dieser Rassismus. Die Südländer, die wissen nicht, mit Geld umzugehen. Wir machen das einfach alle gemeinsam, ja, und machen die D-Mark für Europa, so wurde es auch den Deutschen verkauft, nehmen den Politikern die Notenpresse weg und managen quasi das Ganze von unserem Planeten der Weisen aus. Ja? Hat halt überhaupt, also der Euro ist einerseits die nächste Entsprechung von Fiat Money gegenüber Bitcoin und der beste Beweis dafür, dass es nicht funktioniert.
Ja. Ja. Verstehe. Ja, interessant. Also es lohnt sich, Staatsskeptiker zu sein, weil du weißt auch nicht, wer als nächstes an der Macht ist. Und historisch gesehen kann immer mal, also ja, gibt es viele Extreme, und wenn der Staat dann zu mächtig ist, wird es gefährlich. Und ehrlich gesagt, historisch gesehen waren die größten Durchbrüche für die Menschheit immer eine Verschlankerung des Staates. Also der Buchdruck von Gutenberg hat das Meinungsmonopol des Staates aufgebrochen.
Der Kirche eigentlich.
Ja, der Kirche aber Luther hat dann Luther hat das Meinungsmonopol des Staates aufgebrochen. Beziehungsweise er hat Kirche und Staat getrennt. Der Staat hatte den Zugriff war so obes, dass er die Kirche in sich hatte. Er hatte den Buchdruck in sich, weil keiner konnte sich leisten, Bücher zu drucken. Und mit Luther hast du die Kirche rausgeholt aus dem Staat. Mit Gutenberg hast du das Wissen aus dem Staat und auch aus der Kirche rausgeholt. Und mit Bitcoin holst du das Geld raus. Und historisch gesehen waren die Entfernungen von Sachen aus dem Staat hin zu den Menschen immer positive Sachen.
Aber abgesehen von den totalitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die ja auch staatliche Katastrophen waren, ja. Sowjetunion etc., gab es sicher nie Situationen, in denen der Staat noch fetter war, als er heute ist. Also ja, du kannst nicht das damals vergleichen. Damals haben die Menschen eigentlich ein extrem simples Leben, frei von staatlichen Einflüssen gelebt. Der Staat ist dort, also der Staat, so wie wir ihn heute kennen, hat überhaupt nicht existiert. Also ich weiß, was du meinst. Es gab gewisse Trennungen es gab gewisse Freimachungen der Meinung und der Information von zentralisierten Stellen. Ja. Aber ich weiß nicht, also in Österreich, hast du, glaube ich, noch bis ins 19. Jahrhundert irgendwie 20% Steuern gezahlt, 10% an den Staat, 10% an die Kirche, Flat Tax, das war's. Ja, da ist nicht diskutierbar. Ja, heute haben wir 55%. Ja, und das ist noch vor Gebühren und dem ganzen Zeug. Also das, es ist schon der Staat, den wir heute haben, ist schon ganz stark eben dieses komplett losgelöste Fiat Money Phänomen. Ja.
Ja, und ehrlich gesagt, wie konnte der Staat, da kann man sich fragen, egal wie groß der Staat da war damals, er wurde ja schlanker, indem die Kirche rausgeholt wurde, indem der Buchdruck erfunden wurde. Wie konnte er dann wieder so fett werden? Und eine Sache, die passiert ist, ist, dass Fiat-Geld wurde eingeführt. Das Monopol des Geldes wurde erschaffen, weil das hatten sie ja vorher gar nicht. Sie hatten kein Monopol des Geldes, weil das Geld war an Gold gekoppelt und Gold ist eine natürliche Ressource. Und sobald das gelöst wurde, war Feuer frei, um den Staat größer und dicker zu machen.
Wichtig ist, und das ist auch bei Bitcoin, glaube ich, wichtig, der Staat hat die Rolle von Standardisierung und Rechtsrahmen. Was meine ich damit? Wir werden auch für Bitcoin einen Rechtsrahmen brauchen. Vor allem, wenn wir aus Bitcoin Kapital machen wollen, wenn wir Bitcoin mit Firmen nutzen wollen, wenn wir Bitcoin auf Bilanzen holen wollen und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Standardisierung ist ein zweischneidiges Schwert. Der Staat, meistens in Formen von von Herrschern, hat schon ab 600 vor Christus in Lydien, damals wurden die Goldmünzen erfunden, von Krösus, den wir heute noch kennen, weil er eben so reich war, weil er sich die Coinage gekrallt hat, hat der Staat extrem geholfen bei der Standardisierung. Das heißt, es hat dann meistens dadurch stattgefunden, dass irgendein König sein Gesicht auf eine Münze hat stempeln lassen und dadurch konntest du einfacher, ohne die Münze ständig abzuwiegen und so weiter, sie nutzen. Aber, und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, dass jeder einzelne Herrscher in der Geschichte irgendwann draufgekommen ist, naja, wenn sie es eh nicht abwiegen, dann könnte ich ja die nächste Generation Münzen mit ein bisschen weniger Gold ausgeben und gleich viel und mir die Differenz einstecken. Und das ist die sogenannte Seigniorage, von denen Notenbanken bis heute noch leben.
Ja, stimmt. Stimmt.
Und das ist Inflation. Das ist Inflation. Ja, also ja. Inflation kannst du, und das ist auch bei Bitcoin wichtig, Inflation kannst du in jedem System einführen, auch Bitcoin. Bitcoin, das Kernasset ist nicht inflationierbar, aber die Welt von Bitcoin wird sehr wohl inflationierbar sein und es wird viele Möglichkeiten geben, Fake-Bitcoin und Bitcoin-Derivate und so weiter zu schaffen, bis hin zu Staatswährungen, die angeblich durch Bitcoin gedeckt sind und dann inflationiert werden. All diese Dinge werden wir sehen.
Ja, das stimmt. Also ein ETF, der keinen Rechtsrahmen hat, könnte so tun, als würde er Bitcoin kaufen, ohne es zu machen. Gleichzeitig ist Bitcoin das schwierigste Asset,
genau,
um das umzusetzen, weil du es am leichtesten in den eigenen Besitz überführen kannst, weil es die
und kontrollieren kannst.
Genau.
Und genau. Deswegen. Genau. Das heißt, entscheidend ist nicht, dass du es verhinderst, sondern du musst es so schwer wie möglich machen.
Genau.
Und das ist der Punkt.
Ja.
Gott, ja, Bitcoin ist geil.
Aber echt, Bitcoin ist der Hammer und es geht auch in so viele Themen, ne? Spieltheorie, Physik, Mathe, Politik, Wissenschaft, Psychologie, Zahlentheorie, also egal was, hat immer eine Anlehnung zu Bitcoin. Und das macht so Spaß an einem Rabbit Hole.
Ah, Florian, ich habe das extrem genossen.
Ebenso.
Ja? Ich weiß, dass wir jetzt noch 3 Stunden hier weiterquatschen könnten und wir machen das auch, wir setzen das fort. Ja, du bist hier mit eingeladen, nach Wien zu kommen und wir machen das in Person.
Ich freue mich.
Lass uns doch wissen, findet man dich auf einschlägigen Kanälen, kann man die Leute irgendwo hinschicken?
Ja, man findet mich auf X, Bruce Florian, glaube ich, so rum, und auf LinkedIn, Florian Bruce oder Bruce Boy heiße ich eigentlich, mit ganzem Namen. Da findet man mich beidem und ansonsten Proaktiv Podcast. Das ist der Podcast, den ich mit meinem Kollegen habe. Da haben wir jetzt schon 3 Bitcoin-Folgen oder 2, die dritte kommt in einer Woche.
Nice.
Und ansonsten andere Themen zum Thema Unternehmertum, Mindset, all solche Sachen.
Cool, das verlinke ich alles. Ich verlinke dann einfach direkt auf die Folgen.
Ja.
Und dann können sich die Leute eure 8 Stunden Bitcoin-Podcast reinziehen.
Yes, sehr gerne.
Sehr
Hat mir
geil.
Sehr viel Spaß gemacht, Nico. Ich freue mich auf nächstes Mal.
Mir auch. Ich habe das sehr genossen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.